Ich lade euch ein, gemeinsam Gottes Wort aufzuschlagen. Wir befinden uns im Kolosserbrief im ersten Kapitel und die heutige Predigt finden wir in den Versen 9 bis 14. Kolosser Kapitel 1, die Verse 9 bis 14. Wir hören das lebendige Wort Gottes. Deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich bitte dir, dass du unsere Augen eröffnest, damit wir Christus sehen. Seine Herrlichkeit, öffne unsere Herzen, Herr, dass wir empfänglich sind für dein Wort, dass wir es auch gehorchen und Folge leisten. Vater, ich bitte dir, dass du mich bewahrst vor Falschheit und mir die richtigen Worte schenkst, damit die Gemeinde erbaut wird und du verherrlicht wirst. In Christus Namen. Amen. Da unser Text mit einem Deshalb beginnt und wir auch einige Gäste haben, wäre es sehr angebracht, dass wir zurückblicken, weshalb die folgenden Verse geschrieben sind. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, wie der Paulus der Gemeinde in Kolossee berichtet, was er alles von ihnen gehört hat. Und dass er für sie betet, insbesondere dankt für den Glauben, den sie von Gott empfangen haben. Ihm wurde nämlich berichtet, dass die Gemeinde in Kolossee glauben, hoffen und lieben. Paulus ist sich gewiss, dass die Geschwister in Kolossee auf dem richtigen Weg sind im Glauben, weil wahre Glaube und Hoffnung sich in der Liebe äußert, wodurch er schlussfolgern kann, dass sie Gottes Gnade wirklich wahrhaftig erkannt hatten. Das sind Menschen, die gemerkt haben, dass die Welt nicht mehr um sich dreht, dass sie nicht der Gott ihrer eigenen Welt sind, sondern dass der, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Mittelpunkt und das Ziel von allem ist. Und daher wendet sich eine Liebe, die radikal nach innen sich gerichtet hat, nach außen, um andere zu lieben, um andere Menschen zu stärken. Und weil der Paulus diese wunderschöne Nachricht hört von der Gemeinde und von ihrem Glauben, deshalb hört er nicht auf, von dem Tag an, da es gehört hat, für sie zu beten und zu bitten. Und diese Bitte wollen wir uns heute anschauen. Lass uns nicht vergessen, der Paulus kennt diese Gemeinde gar nicht. Er kennt die Christen dort nicht, weil die Gemeinde wurde durch seinen Mitknecht Epaphras gegründet, aber er tut Fürsorge leisten für diese Gemeinde, weil er ein Apostel ist und er stärkt ihren Glauben und er tut das, was er tun kann, wo er nicht direkt vor Ort ist, und zwar für sie zu beten. Lass uns darum nicht den Gedanken Raum geben, dass unsere Gebete nichts wirken. Wir werden durch die Verse heute sehen, dass die meiste Arbeit, um unsere Geschwister im Glauben zu stärken und mit ihnen zu kämpfen, auf den Knien stattfindet. Darum habe ich auch die Überschrift der Predigt gegeben: Gebet für einen Christen. Wir möchten uns anhand von drei Punkten uns diese Verse anschauen und uns anschauen, wie wir das auf unsere Gebete anwenden können. Der erste Punkt ist ein bisschen länger und dann folgen zwei kürzere Punkte. So, Gott will, dass wir erfüllt sind mit der Erkenntnis seines Willens. Erstens, damit wir angemessen für ihn leben. Zweitens, damit wir ausharren wie er in Leid und drittens, damit wir andauernd ihn loben. Erstens, damit wir angemessen für ihn leben, damit wir ausharren wie er in Leiden und damit wir andauernd ihn loben. Paulus betet und bittet Gott, damit die Gläubigen in Kolossee erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Seine Bitte ist, dass sie mehr und mehr erkennen, was Gott für sie will. Durch den kurzen Rückblick, den wir hatten, haben wir gesehen, dass wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann findet eine Veränderung in seinem Leben statt. Die Liebe wendet sich von innen nach außen. Aber das heißt nicht, dass sobald jemand ein Christ geworden ist, dass er plötzlich weiß, was er machen muss und wie er alles machen muss. Genauso wie wenn irgendeiner Bürgermeister wird, nur weil ihn jetzt jeder mit Herr Bürgermeister begrüßt, heißt jetzt noch lange nicht, dass er weiß, wie er alle seine Aufgaben durchführen muss. Und was er vor dem Amt bestimmt auch nicht wüsste, was für Aufgaben auf ihn alles warten. Und so ist es auch in unserem christlichen Glauben. Nachdem wir bekehrt wurden, wissen wir noch nicht alles, wie wir als Christ in solche oder jene Situation handeln sollen, denken sollen. Und darum ist es wichtig, dass wir Gott mehr und mehr erkennen, seinen Willen mehr und mehr erkennen. Wie will er, dass wir unser Leben gestalten? Aber das ist auch im Glauben manchmal sehr schwer, weil es gegen unsere alten Natur geht. Wir sind neu geschaffen worden. Wir haben mal früher so gelebt, so gehandelt, so gedacht, gelacht, gesprochen, geschaut, gehört, gechillt, gearbeitet, geschlafen. Und die Liste kann weitergehen. Aber seitdem wir unsere Identität in Christus haben, sollte das alles anders sein. Wenn der Paulus hier um die Erkenntnis seines Willens spricht, dann heißt es, oder hat er das im Sinn, dass es um das Leben gehen soll. Es ist nämlich, wie gehen Christen im Alltag um? Wie gehen sie mit ihren Aufgaben um? Und ich glaube, ein Gebetsanliegen, das man oft hört, ist, bitte bete für mich, ich weiß nicht, was Gott will, dass ich tue. Und dabei wollen wir wissen, so oft wissen, was die Zukunft für uns hält und genau alle Schritte schon wissen, die Gott will, dass wir tun und damit wir sie folgen können. Aber es gibt viele gute Dinge, die Christen verfolgen können, ohne dass sie jetzt wissen müssen, was Gott für sie bestimmt hat. Und Gott verlangt auch nicht, dass wir diesen Willen über die Zukunft erkennen, sondern will, dass wir erkennen, wie wir in unserem Alltag leben. Dass wir in all unserem Tun ihn verherrlichen. Und er hat uns in seinem Wort sehr vieles davon offenbart. Wenn wir von Gottes Willen reden, reden wir von seinem offenbarten Willen und von seinem verborgenen Willen. Sein offenbarter Willen ist das, was wir in seinem Wort finden. Zum Beispiel, seid heilig. Das ist, was Gott von uns will. Sprich die Wahrheit. Ehrt Vater und Mutter. Alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was wohllautet, alles, was irgendeine Tugend oder lobenswert ist, darauf seid bedacht. Das ist, was Gott von uns will. Und es gibt noch so vieles, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat. Und wenn er jetzt bittet, dass Gott die Erkenntnis seines Willens schenkt, dann ist es diese Sachen, die wir mehr und mehr kennenlernen sollen. Und Paulus ist sich bewusst, dass nur Gott das schenken kann. Und darum betet er auch dafür. Und er weiß, dass, weil es nur von Gott kommt, es auch mit geistlicher Weisheit und Einsicht geschehen muss. Das lesen wir Ende von Vers 9. Also diese Erkenntnis soll zu ihm kommen in aller geistlicher Weisheit und Einsicht. In erster Linie ist diese Weisheit, und sie beginnt dort, dass wir lernen, Gott zu fürchten. Anzuerkennen, dass er ist und dass er bestimmt, wie wir leben. Dass er über unser Leben herrscht und regiert, über alles herrscht und regiert. Psalm 25, 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Also indem wir den Herrn fürchten, zeigt er uns, wie wir wandeln und leben sollen. Aber diese Weisheit wird in der Bibel auch als eine beschrieben, die Ruhe schenkt. Jedoch auch eine, die anders ist zu dieser Welt. Weil die Weisheit Gottes zeigt die Weisheit der Welt als Torheit auf. Es soll in aller geistlicher Weisheit geschehen, aber auch mit Einsicht. Psalm 119, 30 sagt, die Eröffnung deiner Worte erleuchten und gibt den Unverständigen Einsicht. Also indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, bekommen wir immer mehr und mehr Einsicht in den Willen Gottes, was er für uns will. Und in Hiob sagt Gott, siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Also können wir kollektiv sehen, dass die Erkenntnis von Gottes Willen mit dem zu tun hat, was wir tun. Indem wir vom Bösen weichen, ihn fürchten und das, was er in seinem Wort zu erkennen gibt, Folge leisten. 5. Mose 29, 28 tut diesen offenbarten und verborgenen Willen uns gut auf den Punkt bringen. Das Verborgene ist, was verborgen ist, das steht beim Herrn, unseren Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Was Gott uns zu erkennen gegeben hat, sollen wir tun. Und das ist der Grund, warum der Paulus bittet, dass Gott ihnen mehr Erkenntnis seines Willens schenkt. Damit wir mehr das tun können, was Gott will. Zu welchem Ziel hin? Was hat der Paulus im Blick? Damit sie würdig des Herrn wandeln. Vers 10. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Mit Wandeln ist die Ausrichtung des Lebens gemeint. Es ist, wie wir unseren Alltag gestalten, was wir machen. Was bedeutet es also dann, wenn es sagt, würdig den Herrn zu wandeln? Es ist nicht so zu verstehen, dass wir würdig gemacht werden, den Herrn zu wandeln oder zu folgen. Das kann man leicht verwechseln. Es bedeutet nämlich nicht, dass du genug tun musst, um dann wert genug zu sein, um den Herrn zu folgen oder mit ihm zu wandeln. Nee, es beinhaltet mehr angemessen dem Herrn zu wandeln. Oder anders formuliert, sie sollen ihre neue Identität ausleben. So leben, dass das, was sie behaupten, übereinstimmt mit ihrem Leben. Wenn sie sagen, dass sie glauben und hoffen, sieht man das in dem Leben von denen? Wenn wir zu einer Hochzeit eingeladen sind, dann ziehen wir uns auch an dem Tag dementsprechend an. Man kommt nicht zu einer Hochzeit in Jogginghose oder Pyjamas oder Fußballtrikot. Das passt nicht. Es ist dem Anlass nicht angemessen. Man zieht einen Anzug und Krawatte oder bei den Frauen ein schönes Kleid an. Und so soll es auch bei uns sein. Leben wir angemessen dem Herrn und dass wir bekennen, dass wir zu Jesus Christus stehen. Was denken wir über Abtreibung? Wie gehen wir mit unseren Steuern um? Wie gehen wir mit unserer Sexualität, unserem Körper um, die Gott uns gegeben hat? Wie kümmern wir uns über unsere Kinder? Und wenn wir schon in bestimmten Bereichen unseres Lebens erkennen, dass wir den Willen Gottes tun, ist es trotzdem notwendig, dass wir ihn bitten und beten, dass er uns mehr seine Erkenntnis gibt, damit wir erfüllt werden, damit wir in allem das tun, was er will. Paulus schreibt nämlich, um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen. Nicht nur in Bereichen deines Lebens, die Gott gehören sollen, sondern dein ganzes Leben, vollständig. Wie können wir das verstehen, zu allem Wohlgefallen? Achten wir darauf, dass da nicht steht, um wohlgefällig zu werden. Nee, sie sollen würdig des Herrn wandeln zu oder hin zu dem Ziel. Es muss uns klar werden, dass wir nichts machen können, keine gute Tat, keine einzige Handlung aus Liebe sogar, je dem Maßstab Gottes zufriedenstellen wird, wenn es außerhalb von Christus stattfindet. Eine gläubige Person kann nicht Gott gefallen. Egal, was er macht, weil alles, was er macht, aus einem bösen Herzen entsteht. Ein Zustand, in dem er zuerst die Vergebung Gottes braucht, wo seine Schuld dann vergeben wird. Und darum ist der Vers 14 so wichtig. Um alles, was wir jetzt anschauen, um das richtig einzuordnen, ein Christ lebt aus seiner neuen Identität hervor. Weil in dem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Ich habe es auch beim ersten Mal einfach überlesen. Es ist nicht, dass wir gerettet werden, indem wir die Erlösung haben oder bekommen. Nein, es ist, wir sind erlöst, indem wir in dem Sohn seine Liebe getan wurden. Also es ist, indem wir mit Christus vereint sind, in ihm gesetzt werden, dass wir errettet und erlöst sind. Und darum wandeln wir hin zu allem Wohlgefallen. Wir wollen nicht Christus und Gott irgendwie wohlgefällig sein, damit er uns akzeptiert, sondern weil er uns akzeptiert. Ich will von meiner Mutter hier als Verbildlichung erzählen. In vielen Situationen und Gesprächen, also Entscheidungen oder Schwierigkeiten, kommt immer wieder zum Vorschein, dass es ihr wichtig ist, dass es meinem Vater dabei gut geht. Dass er sich wohlfühlt, dass für ihn gesorgt ist. Ob es damit zu tun hat, was wir jetzt essen werden, sie weiß, was ihm schmeckt, was ihm nicht schmeckt oder was wir als Freizeitaktivitäten machen. Und dafür bewundere ich sie. Ist sehr lobenswert, aber sie macht es nicht, damit mein Vater sie liebt. Nein, vielmehr, sie macht es, weil sie weiß, dass mein Vater sie liebt. Sie muss seine Liebe nicht erst erwerben, sondern sie macht es, weil sie ihm wohlgefallen will. Und für uns Christen ist es noch viel, viel krasser. Es ist, weil wir in Christus sind, dass das, was wir tun, wohlgefällig ist, weil Christus der Einzige ist, der Gott wohlgefällig sein kann. Alles, was er auf Erden getan hat, gefiel Gott und er tat nur das, was Gott gefiel. Über ihn sprach Gott der Vater: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er war vollkommen sündlos. Und alle seine Taten der Liebe waren selbstlos. Seine Geduld war rein. Sein Zorn war heilig. Seine Arbeit war vollkommen. Und selbst sein Gehorsam seinem Vater gegenüber war makellos. Bis hin zum Opfer am Kreuz, wo er deine und meine Stelle einnahm. Uns hätte Gott strafen müssen. Uns hätte es treffen müssen. Aber am Kreuz fand ein wunderbarer Tausch statt. Seine Gerechtigkeit wird jedem, der glaubt, zugerechnet. Und für dessen Sünden wurde der Erlös gebracht und die Sünden vergeben. Und durch sein gerechtes Leben, und welches vollkommen wohlgefällig war vor Gott, und sein Sterben, welches alle Fehler und alle Ungefälligkeiten hinwegnimmt von uns, wurde ein Leben für uns erworben, wo wir Gott wohlgefällig sein können. Wir wollen würdig des Herrn wandeln, um ihn in allem wohlzugefallen, damit, weil er uns liebt. Nicht damit er uns liebt, weil er uns liebt. Und wie kommt das zur Licht oder zur Geltung? Indem wir Frucht bringen und wachsen in jedem guten Werk. Kehren wir zurück zu Vers 10. Also wir sollen würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Das, was wir tun, wie wir es tun, was wir sagen, denken Und wie wir das alles machen, wird immer mehr und mehr bestimmt von dem, was Gott uns zeigt und was Gott will. Und das wird auch mit seinem Segen begleitet. Und wir sehen die Frucht davon und wachsen in den Aufgaben und in Situationen, in denen Gott uns stellt. Und doch sind wir manchmal entmutigt, weil wir in unserem Leben schauen und oft sehen, ich habe keinen Fortschritt gemacht. Man fragt sich, hat es sich gelohnt, zu meinem Glauben zu stehen? Hat es sich wirklich gelohnt, zu der Feier abzusagen oder den Fernseher auszulassen? Fasst Mut, wenn Gott und wenn du Gottes Willen tust, eine Veränderung stattfindet. Die zwei Wörter, fruchtbringend und wachsend, beschreiben nicht eine sofortige Veränderung, wie es vielleicht uns die Magie oder die Werbungen heutzutage uns vorgaukeln und verkaufen wollen. Nee, Frucht braucht Zeit. Wachstum braucht Zeit. Babys werden auch nicht von heute auf morgen wachsen. Schön wär's, aber das findet über einen längeren Zeitraum statt. Und hier ist es hilfreich, in Ruhe nachzudenken über alles, was Gott bisher in unserem Leben getan hat. In kleinen Schritten. Wir erwarten vielleicht manchmal sofortige große Veränderungen. Aber Wachstum und Frucht brauchen Zeit. Und das alles passiert, indem wir Gott mehr erkennen. Fruchtbringend und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Wir können sehen, dass Paulus hier ein Gebet betet, das auf standhaften Boden gebaut ist. Es sind nicht nur schön klingende Worte, die man vielleicht jemandem weitergibt, die aber irgendwo dann doch hoffnungslos sind. Alles wird gut, bleib gesund oder ich denke an euch. Nein, sein tiefster Wunsch, und das soll auch unser Gebet für uns, aber auch füreinander sein, dass wir Gott intimer, tiefer, näher, besser erkennen. Weil wenn wir ihn erkennen, erkennen wir auch, wer wir sind und wissen daher, wie wir leben sollen, wozu wir geschaffen wurden. Wir werden auch immer mehr und mehr erkennen, dass wir ihn brauchen, abhängig sind von ihm für alle Aufgaben, egal wie klein und wie groß. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, wo ich eine alte Frau besucht habe und sie hat gerade eine OP hinter sich und hat erzählt, wie sie das erste Mal die Treppen hochgegangen ist. Und sie musste zwei Etagen in ihrem Haus hochgehen. Und sie kam oben an von der ersten Etage und hat gesagt, ich musste erst mal Gott danken, dass ich es die erste Etage hochgeschafft habe. Wir als junge Menschen merken gar nicht, dass wir abhängig sind von Gott für alles, der unser Leben erhält, selbst jeden Schritt, den wir tun. Und angesichts dessen erwähnt Paulus in seinem Gebet, dass sie gestärkt werden mit der Macht seiner Herrlichkeit. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Gott will, dass wir erfüllt sind mit Erkenntnis seines Willens, damit wir ausharren, wie er in Leiden. Wir haben uns geschaut, dass wir mit der Erkenntnis Gottes erfüllt werden sollen, damit wir angemessen für ihn leben. Und jetzt ist es, damit wir ausharren, wie er in Leiden. Paulus ist sich bewusst, dass das Leben als Christ, als Nachfolger Jesu Christi, nicht einfach ist. Das hat er selbst erlebt, aber hört das natürlich auch von vielen anderen Geschwistern. Er beschreibt nämlich seinen Kampf folgendermaßen in Römer Kapitel 7. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, dass ich das Gute tun will, das Böse anhangt. Denn ich habe Lust am Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meine Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter dem Gesetz der Sünde. Das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Dieser innere Kampf, seitdem ein Christ zum Glauben kommt, ist es, wir gegen unsere alte Natur kämpfen und das passt mit der neuen nicht ein. Aber es ist nicht nur die eigene Natur, gegen der wir kämpfen, sondern die Welt ist dann auch nicht mehr auf unserer Seite. Wir stellen uns gegen die Welt. Die Welt, die will nicht das tun, was Gott sagt. Und sie sehen uns, die wir einen Wunsch haben, das zu tun, was Gott will. Und sie hassen uns. Wir sind einfach ein Dorn im Auge. Und als Christen diese Welt zu leben, ist nicht einfach. So zu wandeln, wie Gott will, ist nicht einfach. Und wenn wir auf uns selbst angewiesen sind, wären wir komplett hilflos. Es war auch nie Gottes Plan, alles zu machen, um uns zu retten und dann zurückzutreten und zu sagen, jetzt guckt mal, wie ihr selbst zurechtkommt. Nein, die Rettung Gottes geht von der Erlösung durch die Heiligung, der Prozess, wo wir Christus ähnlicher gemacht werden, Gottes Willen mehr und mehr kennen und tun, bis hin zur Verherrlichung. Gott wirkt all das und darum ist es nötig, dass wir gestärkt werden durch seine Kraft. So wie er will, dass wir zu allem Wohlgefallen wandeln sollen, gibt er uns auch alle Kraft dafür. Wozu? Zu allem Ausharren und zu aller Langmut. Also, es gibt nirgends einen Mangel an der Kraft Gottes. Ja, der Kampf gegen unsere Sünde, um sie zu töten, ist schwer. Es ist ein langer Prozess. Und Leid in dieser Welt zu erfahren, weil wir Christen sind, ist nicht einfach. Immer wieder mit den gleichen Beleidigungen gelästert zu werden, schlaflose Nächte zu haben, weil wir angefochten sind, im Kopf einen Krieg zu führen, damit die Gedanken rein bleiben. Dazu ruft uns Gott auf. Und dazu gehört es auch, auszuharren. Nicht aufzugeben und mit der Sünde Frieden zu schließen. Nicht aufzugeben und nicht mehr von Jesus zu reden. Und jedes Mal, wenn wir fallen, immer wieder aufzustehen und weiter zu kämpfen. Paulus listet im Kolosserbrief Kapitel 3 eine ganze Reihe von Sachen, die sie ablegen sollen, die sie nicht mehr machen sollen. Und dafür etwas aufnehmen sollen, das neu ist. Und das ist ein Krieg viel realer und bedeutender als alle Kriege, die wir kennen. Und da wir dafür Hilfe brauchen, betet er, dass es diese Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit ist. Und damit zeigt er ihnen und uns, wie groß diese Kraft ist. Und zwar ist sie es gemäß wie die Herrlichkeit, also nach der Macht seiner Herrlichkeit. So wie Gottes Herrlichkeit ist, so ist auch die Macht, mit der er uns kräftigt, um auszuharren. Also lasst uns schauen, wie herrlich Gott ist. Fangen wir bei der Schöpfung an. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19,2. Wenn du in den Nachthimmel blickst und die Sterne siehst, vielleicht muss man dafür aus der Stadt gehen, dann ist die Reaktion, wow, erstaunlich. Wenn du an heißen Sommertagen die Hitze der Sonne spürst und mit deinen Augen nicht direkt in die Sonne hineinschauen kannst, dann merkst du, wie groß und wie mächtig der größte Stern unseres Sonnensystems ist. Bemerkt, der größte Stern unseres Sonnensystems, welches ein winziger Punkt ist in einem gigantischen Galaxie. Dann ist doch derjenige, der das geschaffen hat, viel, viel größer als das, was wir sehen. Wenn wir an dem Volk Israel denken, an die Personen im Alten Testament, die in irgendeiner Form die Herrlichkeit Gottes begegnet sind. Mose, der nur den hinteren Teil der Herrlichkeit Gottes sah und sie sein Gesicht bedecken mussten, weil es so gestrahlt hat. Das Volk Gottes, als Gott sie am Berg Sinai begegnet ist und es gedonnert hat und geblitzt hat und die Erde gebebt hat. Salomo und die Priester, die nicht mehr in den Tempel reingehen konnten, weil die Herrlichkeit Gottes sie erfüllt hat. Jesaja, der auf sein Angesicht fiel und Bange hatte, dass er sterben musste, weil er die Herrlichkeit Gottes sah. Das waren alles Begebenheiten, wo Gott sich dem Menschen naht, aber nicht in seiner ganzen Pracht. Weil kein Mensch bestehen würde, wenn er Gott in all seiner Herrlichkeit sieht. Und dann der Höhepunkt, wo Gott sich den Menschen so nahe kommt wie möglich, ist, indem er selbst Mensch wird. Stell dir vor, der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der spricht und Sachen entstehen, der die Sonne wie ein Jojo im Himmel hängen lässt und jeden Stern einzeln beim Namen, jeden einzelnen Stern beim Namen kennt, dieser Gott wird Mensch. Wenn es heute wäre, einer unter 7 Milliarden. Irgendwo in irgendeinem Dorf geboren. Diese Demut, diese Liebe, dass er dann freiwillig sich hingibt, um gekreuzigt zu werden. Jetzt tu noch alle Eigenschaften über Gott, die wir noch nicht erwähnt haben, die wir gar nicht kennen, weil er sich noch nicht komplett offenbart hat. Und wenn das nicht herrlich ist, und wenn du das nicht als herrlich siehst, dann bist du noch blind zu dem herrlichsten Wesen, den es je gibt. Und Paulus betet, dass die in Kolossee gestärkt werden nach der Macht seiner Herrlichkeit. Und das dürfen wir füreinander beten, dass unsere Brüder und Schwestern im Glauben gestärkt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Gibt das nicht Mut zu kämpfen, Bergtübingen? Mut zu wandeln, wie Gott es will? Was uns noch mehr Mut machen sollte als das, ist, dass wir ausharren sollen, nämlich mit Freuden. Wie können wir Leid und Schmerz auf uns nehmen? Mit Freuden. Indem wir es genauso machen, wie Jesus Christus es gemacht hat. Der, wegen dem ihm vorliegende Freude willen, das Kreuz, das Leid und den Tod erduldet hat. Die Gemeinde in Kolossee und liebe Gemeinde in Tübingen, hart aus mit aller Langmut, weil ihr eine Hoffnung habt, die im Himmel aufbewahrt ist für euch. Jesus litt am Kreuz, weil er das Ziel im Blick hatte, eines Tages eine ganze Menschheit vor Gott zu bringen. Mit dem Blick nach vorne zu dem, was auf uns wartet. Etwas Kostbares als alles auf dieser Welt. Selbst kostbarer als das Leben selbst, das wir besitzen. Das hilft uns, auszuharren mit Freuden. Und wie zeigt sich das in unserem Alltag? Indem wir andauernd ihn loben. Das ist der dritte Punkt. Gott will, dass wir mit der Erkenntnis seines Willens und mit seiner Erkenntnis erfüllt werden, damit wir andauernd ihn loben. Wenn wir Gottes Willen erkennen, dann wird uns bewusst, dass er alles macht. Und das besonders in unserer Rettung. In seinem Gebet bittet er Gott, dass diese Erkenntnis von seinem Willen und von der Erkenntnis Gottes dazu hinführt, dass alles, was sie tun, in Danksagung oder mit Danksagung begleitet wird. Wir lesen nämlich in Vers 12, danksagend dem Vater. Dieses Wort ist als eine fortlaufende Aktion beschrieben. Es ist wie wenn ich sagen würde, ich bin springend zum Bahnhof gegangen. Oder die Melanie hat singend das Geschirr abgespült. Es ist etwas, das man andauernd macht, während man lebt oder wandelt. Also wir sollen danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat. Jetzt fängt es an. Er hat uns fähig gemacht. Es war nicht wir. Am Erbe teilzuhaben. Und nur, wir können das nicht gemacht haben, weil an einem Erbe teilzunehmen, kann nur jemand, der das Recht über das Erbe hat. Also ich kann nicht einfach zu irgendeiner Erblesung hineinplatzen und sagen, ich habe auch einen Anteil an dem, was gerade gesprochen wird. Nein, Gott, der Vater, der das Erbe gibt, hat uns fähig gemacht, Anteil zu haben an diesem Erbe. Und der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes der Liebe. Er hat uns errettet. Er hat uns versetzt. Wir haben das nicht selbst gemacht. Wir wurden zum Erben des Lichts gemacht, wo wir doch Erben der Finsternis waren. Ja, und da wir mit seinem Sohn vereint sind, der das Erbrecht hat, haben wir auch Anteil am Erbe. Aber wenn wir jetzt so leben, wie es uns passt, wie wir es wollen, dann sind wir nicht dankbar für das, was Gott gemacht hat. Gott Danke zu sagen für die Rettung und dann ihn zu ignorieren, das zu machen, was wir wollen, was uns gefällt, können wir in Frage stellen, ob wir dann wirklich erkannt haben, wovon und wofür Gott uns errettet hat. Eine wahre Erkenntnis zeigt sich in der Dankbarkeit. Daher, lasst uns füreinander beten, dass Gott jeden seiner Kinder mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt und von ihm selbst, damit wir ein Leben führen können, welches den Wert Jesus Christus widerspiegelt und bereit ist, für ihn zu leiden. Amen.